Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir dienen einem wunderbaren Gott, dessen Güte so weit reicht wie der Himmel und seine Treue, die bleibt. Hey, in der Welt verändert sich alles, aber Gott ist ein Fels. Er steht und bleibt der gleiche. Seine Treue und seine Gnade, die sind grenzenlos. Wir sind ja immer noch bei den Schätzen des Epheserbriefs. Und haben schon so viel Cooles gehört, so viel Auferbauendes. In den Kapiteln 1 bis 3 hat Paulus uns aufgezeigt, was wir alles in Jesus sind und haben. Zum Beispiel, dass wir vom Tod zum Leben kamen, dass wir mitversetzt worden sind in himmlische Dimensionen, dass wir von einer Liebe geliebt sind, dessen Breite, Tiefe, Höhe und Länge unser Denken übersteigt. Das alles hat Paulus uns aufgezeigt in den Kapiteln 1 bis 3. Jetzt sind wir beim Kapitel 4. In den folgenden 4 Kapiteln geht es um die Auswirkung all dessen auf unser alltägliches Leben. Es geht um das Verhalten der Menschen, die das erkannt haben und Jesus nachfolgen. Was heißt es denn ganz konkret, gemäß diesem himmlischen Stand zu leben? Sich als Christ und als Leib Jesu hier auf Erden zu bewähren, sozusagen mit in himmlischen Spielregeln auf dieser Erde zu leben, das ist nicht immer nur einfach. Und darum geht es in der zweiten Hälfte des Epheserbriefs. Ich habe gelesen, dass theologisch gesehen der Epheserbrief mit dem Buch Josua im Alten Testament verglichen werden kann. Das fand ich ein ganz interessanter Gedanke. Wir haben ja heute schon gehört vom Josua. Anders als Josua, der mit realen Waffen kämpfte, focht Paulus jedoch seine Kämpfe auf den Knien aus, so wie wir das auch tun sollten. Josua zog dann in das Land der Verheißung, und zwar auf der Basis von Gottes Versprechen. Gott hat gesagt, ich gebe dir dieses Land. Überall, wo du deine Füße drauf stellst, das soll dir gehören. Und da sehen wir ein bisschen die Parallele zu dem Epheserbrief. Gott hat Josua das Land verheißen, hat gesagt, nimm es ein, ich gebe es dir, es gehört dir. Und genauso haben wir die Verheißung von all dem, was der Paulus jetzt vorher geschrieben hat. Und jetzt geht es darum, das einzunehmen. Uns gehört nur das, was wir wirklich einnehmen. Genauso ging es ja dem Josua auch. Das, was sie eingenommen haben, das konnten sie genießen. Die nicht glaubten und nicht wollten, die sind eben zurückgeblieben. Die haben das Land von Milch und Honig nicht erlebt. Aber die vorwärts gegangen sind, denen hat Gott geholfen. Die konnten das in Besitz nehmen und die konnten das einnehmen. Und ganz ähnlich geht es eben uns. Zuerst erzählt der Paulus oder macht die Statements über die wunderbaren Dinge, die Jesus für uns gemacht hat. Er hat gesagt, Gott, der Vater hat euch gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, Epheser 1,3. Da schreibt Paulus ganz am Anfang vom Epheserbrief, Gott hat uns diesen Segen geschenkt. Und ganz am Anfang vom Josua-Brief lesen wir, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Josua 1,3, vorher Epheser 1,3, jetzt Josua 1,3. Es gehört euch. Aber eben, einnehmen müsst ihr es noch. Einmarschieren und es in Besitz nehmen. Wir alle sind mit diesem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus gesegnet. Die Frage ist und bleibt eben, besitzen wir diesen Segen? Haben wir ihn eingenommen? Er muss persönlich abgeholt und eingenommen werden. Man könnte so quasi sagen, bis zu Kapitel 3 war der Epheserbrief lauter herrliche Informationen. Wir sind in einer erhabenen Stellung, wir sind gesegnet, wir sind zu höheren Berufen und so weiter. Und jetzt kommen die Anweisungen zur Umsetzung, so quasi das Kleingedruckte. Jetzt geht es um uns. Ich finde es noch wichtig, dass wir verstehen, warum Paulus die ersten Kapitel all das aufgeschrieben hat. All die Tatsachen, was Jesus für uns gemacht hat. Es ist wichtig, dass wir verstehen, er hat es zuerst geschrieben. Weil wenn wir umgekehrt das angehen wollen, dann ist es ein Heiderkrampf. Es geht in der Nachfolge von Jesus nicht um ein äußerliches sich verändern, gewisse christliche Lebensphilosophien sich anzupassen oder so. Es geht um ein von innen heraus Neuwerden. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. 2. Korinther 5, 17. Es geht also nicht um eine Art Selbstoptimierung, sondern darum, diesem Christus in uns Raum zu geben. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf unseren Alltag. Und sonst, wie gesagt, ist es sehr anstrengend. Paulus schreibt: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Epheser 4,1. Paulus bezeichnet sich hier ein weiteres Mal als ein Gefangener des Herrn. Er schreibt diesen Brief, während er im Gefängnis ist, eingesperrt aufgrund seiner Glaubensüberzeugung und der Tatsache, dass er in Christus ist. Ein kleiner Einschub. Ich habe kürzlich die neue Gefangenenliste von Open Doors bekommen. Es sind 47 Namen Christen aufgeschrieben, die im Gefängnis sind, jetzt, aktuell jetzt. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von den weltweit gefangenen Christen. Laut Open Doors sind allein in Nordkorea geschätzt 50.000 bis 70.000 Christen in Arbeitslagern oder in Gefängnissen. Beten wir für die? Das ist gar nicht lustig. Also ist ja logisch, dass es nicht lustig ist. Also das ist sehr schwierig. Wisst ihr was? Wir könnten eigentlich gerade jetzt beten. Hä? Spontane Idee. Machen wir uns eins. Jesus, ja, wir bringen dir jetzt gerade all unsere Geschwister, die, weil sie an dir festhalten, im Gefängnis sind. Herr, die, die heute gefoltert werden, weil sie bei dir bleiben, weil sie dir treu sind und du bist ihnen erst recht treu. Wir bitten dich, dass sie den Schmerz nicht spüren. Wir bitten dich, dass du ihnen hilfst, Herr. Die, die in Einsamkeit sind und sich verloren fühlen, Herr, dass sie nicht irre werden an dir. Wir bitten dich, Jesus, dass du umkommst mit deiner himmlischen Heerscharen von Engeln und sie stärkst und erquickst und ihnen das gibst, was ihre Seele braucht, was ihre Liebe braucht. Jesus, lass sie aufblicken zu dir, wie ein Stephanus, der gesteinigt worden ist und einen Blick vom Himmel einfach überkommt. Herr, segne und salb du sie. Wirk du ganz mächtig, Herr. Danke, Jesus. Amen. Weiter geht's mit Paulus. Er ist in Christus, also gewissermaßen im Himmel, und zugleich ist er auf der Erde in dieser Gefängniszelle. Und dort, aus dieser schmutzigen Zelle, schreibt er, was ihm wirklich wichtig ist. Er sagt: Nun, da ihr um all das wisst, jetzt bitte ich euch, dass ihr ein Leben führt, das dieser Berufung würdig ist. Das Wörtchen nun ist ein verbindendes Wort. Es dient der Überleitung. Denn was er jetzt schreibt, das schreibt er im Hinblick auf die eben vorgegangenen drei Kapitel. Wir lesen im Vers 1 von Kapitel 1 nochmals. Ich bitte euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Sehr vereinfacht gesagt könnte man sagen: Hey Leute, denkt daran, ihr seid zu Millionären gemacht, lebt nicht wie Bettler. Was beinhaltet denn diese Bitte? Was heißt es, dieser Berufung würdig zu leben? Das ist ein Aufruf, auf der Ebene zu leben, der dieser Stellung in Christus entspricht? An anderer Stelle schreibt Paulus, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Kolosser 1,10. Und dann im Vers 11 sagt er auch gleich, wie das geht. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Das kennen wir ja schon von eben den ersten drei Kapiteln vom Epheser. Er wird uns ausrüsten. Es geht um ihn. Es geht darum, diesem Christus in uns Raum zu geben. Er wird uns befähigen, so zu leben, dass es ihn ehrt. Er wird uns befähigen, Früchte zu tragen, wenn wir in ihm verwurzelt sind. Und darum geht es, unsere Wurzeln tief in ihn einzuschlagen. Dann schreibt Paulus weiter in den Versen 2 und 3, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Epheser 4, 2 und 3. Das bedeutet, eine Haltung einzunehmen, indem er selbst nicht das Maß aller Dinge ist. Es ist eine Haltung der Demut. Und dies kennzeichnete auch Jesus. Er hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, 29. Obwohl der Begriff der Demut eigentlich ein sehr wichtiges Wort ist in unserem christlichen Sprachgebrauch, wissen viele nicht, was das eigentlich genau sein soll. Demut wird oft gleichgesetzt mit Unterwürfigkeit oder Kriecherei, Feigheit, Minderwertigkeit oder sowas. Demut ist auch kein sich kleiner machen, als man ist. Demut heißt freudig das annehmen, wenn zu wem man geworden ist in Jesus, wer wir sind in ihm, ohne sich zu wichtig zu nehmen. Demut heißt auch sich zurückzunehmen, die eigenen Interessen zurückzunehmen gegenüber Gott oder einer Gemeinschaft und meinem Nächsten. Ganz nahe bei Gott erkennen wir, wer wir sind, unseren Wert. Und wir kennen auch den Wert des anderen und danken Gott, dass er ihn uns zur Ergänzung gegeben hat. Dann müssen wir nicht immer unseren Willen durchsetzen oder uns profilieren. Floyd McLuhan, das ist der Gründer des Missionswerkes All Nation, hat gesagt, es gibt kein Problem der Einheit, das nicht durch größere Demut gelöst werden könnte. Dieses Zitat verfolgt mich schon seit Jahren. Ich finde es sehr gut. Es gibt kein Problem der Einheit, das nicht durch größere Demut gelöst werden könnte. Mindestens zweimal im Neuen Testament heißt es, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen Gnade gibt. 1. Petrus 5,5 und Jakobus 4,6. Demut ist ein sehr großes Thema in der Bibel. Ich habe mal extra mir Zeit genommen, für ein Bibelstudium zu machen, weil ich darin einfach wachsen wollte. Da sind auch so viele wunderbare Verheißungen für Demut. Ich habe immer noch sehr viel Luft nach oben. Weiter erwähnt Paulus auch die Geduld. Wir sollen der Berufung würdig leben in Geduld. Geduld ist eine Frucht des Geistes, laut Galater 5,22. Geduld ist die Fähigkeit, abzuwarten zu können, etwas ruhig und gelassen anzugehen, ohne Murren zu ertragen, mit Nachsicht etwas auf sich zu nehmen. Wichtiges geschieht nämlich selten schnell und zack, zack, so wie wir es gern hätten. Wichtiges braucht oftmals Geduld und Beharrlichkeit, dranbleiben. Auch das ist bei mir leider noch ein bisschen unterentwickelt, die Geduld. Ich muss sehr oft auf Jürg warten und werde dabei leider nicht selten etwas ungeduldig. Und dann muss ich mir immer wieder sagen, hey, in mir lebt die geduldigste Person überhaupt. Da muss ich da sagen, Jesus, jetzt brauche ich einfach ein bisschen Geduld von dir. Aber bitte sofort. Ja, wir müssen immer wieder uns daran erinnern, wer lebt in uns. Wo können wir anzapfen? Wir müssen das nicht selber produzieren, sondern wir können bei ihm abholen. Außerdem heißt es auch, wir sollen einander in Liebe ertragen. Das bedeutet, das eigene Ich im Geist der Liebe zurückzuhalten. Das heißt auch in Liebe ertragen, dass nicht immer alles so easy going ist, oder? Ertragen, etwas ertragen in Liebe, das heißt eben ertragen. Manchmal ist es ein bisschen eine Herausforderung, im Geist der Liebe zu reagieren. Dazu sind wir aufgefordert. Und wer gibt uns dazu die Kraft? Jesus, oder? Weiter schreibt Paulus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist geschenkt hat. Epheser 4, 3. Für was hat denn Jesus in seinem letzten überlieferten Gebet gebetet? Was war sein wichtigstes Anliegen da im Garten von Genezareth? Also, Gethsemane, ja. Der See von Genezareth, sorry. Ja, das war der Garten. Als er dem Tod ins Angesicht sah, für was hat er gebetet? Dass sie eins seien. Dass wir eins sind. Das ist sein Herzensanliegen. Er betete, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, 21. Das ist Gottes großer Wunsch, dass wir in Einheit miteinander leben. Der Heilige Geist bewirkt das, das ist sein Anliegen. Er schafft immer Einheit. Und der Teufel schafft immer das Gegenteil. Er schafft immer Entzweiung. Er wird ja auch Durcheinanderbringer, der Brüder genannt. Geben wir ihm keinen Raum. Geben wir dem Heiligen Geist Raum, der uns Einheit schaffen will. Wir haben ja schon sehr oft darüber gesprochen. Einheit heißt nicht Gleichheit, sondern das Feiern der Andersartigkeit. Das Feiern der anderen Meinung. Dass sich aneinander freuen, auch wenn man nicht gleich tickt. Dass den anderen höher achten als mich selber. Und ihn mit Ehrerweisung zu übertreffen. Das Bemühen, den anderen groß zu machen, ihm in die Hände zu spielen, seine Fehler nicht bloßzustellen, sondern zu überdecken. Das alles will der Heilige Geist in euch uns bewegen. In der Einheit liegt nämlich eine so große Macht, das sehen wir auch schon im Alten Testament, im Turmbaum von Babel. Übrigens wurde die Existenz von dem Turmbau vor ungefähr 100 Jahren archäologisch bewiesen. Hat einige 100 Jahre vor Christi stattgefunden, aber der Turm hat nicht sehr lange überlebt. Anyway, Gott hat damals gesagt, er müsse jetzt die einheitliche Sprache durcheinanderbringen der Menschen, weil und so die Einheit durcheinanderbringen, weil eben in dieser Einheit Macht war. In diesem Fall negative Macht. Wörtlich heißt es, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. 1. Mose 11, 6. Wenn das im Negativen wahr ist, wie viel mehr im Positiven? Einheit ist so etwas Kostbares. Ich glaube, das können wir nicht genug schätzen. Und das Coole an Einheit ist, dazu kann jeder beitragen. Da braucht es keine speziellen Gaben oder irgendwas. Das kann jeder Einheit fördern. Es ist nur wichtig, dass wir das wollen. Paulus nimmt das dann nochmals auf, indem er sagt, dass wir nicht schlecht voneinander reden sollen. Vielmehr sollen wir ein gutes Wort für jeden haben, der es braucht. Was wir sagen, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle, Vers 29. Schlecht übereinander zu reden, das zerstört die Einheit. Überhaupt, Worte haben so viel Macht. Gut übereinander zu reden, das ist auch machtvoll. Sogar, ich komme jetzt gerade in den Sinn, im Italienischen heißt benedire, segnen, gut reden. Oder maledire, verfluchen, fluchen, schlecht reden, wörtlich übersetzt so. Finde ich noch interessant. Wir sollen einander benedire, segnen, gut übereinander sprechen. Ganz am Ende des Kapitels gibt uns Paulus nochmals eine klare Anweisung. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Er ist das Siegel, das euch Gott im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Eine Versiegelung war damals ein rechtlicher Prozess, bei dem die Gültigkeit einer Urkunde bestätigt wurde. Ein Siegel wurde angewandt als Zeugnis und Beweis der Echtheit. Gott gab jedem, der sein Leben Jesus gab, dieses Siegel, dieses Zeugnis der Echtheit, der Bewährung. Er gab uns seinen Heiligen Geist. Das konnte aber erst geschehen, nachdem Erlösung geschah. Wir müssen zuerst erlöst werden, Jesus einladen, in unser Herz zu kommen, und dann kommt auch der Heilige Geist und er versiegelt uns. Das heißt, wir sind untrennbar mit ihm verbunden, rechtlich abgesichert. Das hält Bestand. Niemand kann dich jemals aus Gottes Hand reißen, wenn du ihm dein Leben gabst. Du bist rechtmäßig mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und dieser Heilige Geist in uns will eine Quelle sein, dass dieser Christus in uns sichtbar wird. Dass wir einen sichtbaren Unterschied in der Welt machen. Was dieser Vers aber auch noch klar zeigt, ist, dass wir den Heiligen Geist in uns traurig machen können. Also, wir können ihn beeinflussen, je nachdem, wie wir uns verhalten. Paulus führt dann auch noch an, was den Heiligen Geist traurig macht. Vers 31, Bitterkeit, Wutausbrüche und Zorn, damit sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und legt jede feindselige Gesinnung ab. Als Alternative schlägt Paulus vor, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid hilfsbereit und mitfühlend und vergebt einander, so wie euch Gott durch Christus vergeben hat. Ja, wie hat denn Gott uns vergeben? Trägt er uns noch irgendetwas nach, wenn wir Buße getan haben? Meidet er uns oder so? Nein. Wir sehen das in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er wurde wieder total aufgenommen. Man hat ihm den Siegelring, also die Vollmacht wieder zurückgegeben. Er wurde wieder total als Kind eingesetzt. Er ist zurückgekommen als Knecht. Er hat gesagt, ich bin lieber ein Knecht bei dir, als eben da draußen irgendwo bei den Schweinen zu sein. Aber er hat, no way, du bist nicht mein Knecht, du bist mein Kind. Hier hast du wieder den Siegel. So geht Gott mit uns um, auch wenn wir total versagt haben. Und so dürfen wir, dank der Kraft des Heiligen Geistes, auch mit anderen umgehen. Auch wenn das manchmal nicht so einfach ist. Ich sage nicht, dass uns das immer ganz einfach gelingt. Aber wir können da dranbleiben mit dem Heiligen Geist in uns. Vermögen wir alles. Geistlich gesehen wurden wir zu Millionären. Ja, Milliardären gemacht. Leben wir nicht wie Bettler? Geben wir diesem Heiligen Geist in uns immer wieder Raum, wenn es schwierig wird in der kommenden Woche? Jeder von uns hat seine Herausforderung, logisch. Zwischenmenschlich oder weiß ich wo. Aber dann, Herr, jetzt brauche ich deine Hilfe. Jetzt möchte ich so reagieren, wie du reagieren würdest. Das schaffe ich nicht aus mir. Gib mir Kraft. Und dann, was geschieht? Er sagte, nein, probier es mal selber. Nee, oder? Er gibt uns die Kraft. Er hilft uns, über uns selber hinauszuwachsen. schlage vor, ich komme langsam zum Ende, dass du in der kommenden Woche dir mal überlegst, wo lebe ich als Millionär? Natürlich hat das nichts mit den Finanzen zu tun, da habt ihr schon verstanden. Wo lebe ich eher als Bettler? Ich denke, jeder von uns hat da noch Potenzial, mehr abzuholen vom Himmel. Wo könntest du verschwenderischer werden? Mit Liebesbeweisen, mit Ehrerbietung, mit gutem Reden über den anderen. Und dann, wie gesagt, mach das nicht aus eigener Anstrengung, sondern hole bei Gott ab, was du brauchst. Lass dich von ihm inspirieren, wenn du ermutigen könntest, wem du ein liebes Wort sagen könntest, wem du irgendetwas helfen könntest. Tu es aus der Kraft, die der Heilige Geist dir gibt. Ich glaube, du wirst überrascht sein, was für coole Ideen du plötzlich hast. Ich schließe mit Kolosser 11,1 ab. Dort heißt es, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Er wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Was für eine Verheißung, hey! Mit so einer Verheißung dürfen wir in die nächste Woche gehen. Er wird mir alle Kraft geben, die ich brauche. Er wird es mir an nichts mangeln lassen. Er wird gut für mich sorgen, so dass der Becher überfließt und ich sogar noch weitergeben kann. Was für einen coolen Gott haben wir doch, der es uns an nichts mangeln lässt, der uns überflutet mit Gutem, so dass wir Quellen weitergeben können. Ich möchte noch beten und dann wird Sabin, singen wir wahrscheinlich noch mal ein Lied und Sabin wird den Gottesdienst abschließen. Oh Herr, ich danke dir wirklich, du bist ja so ein wunderbarer Gott. Immer wieder hast du bewiesen, Herr, dass an deiner Kraft nicht mangelt, dass dein Arm nicht zu kurz ist, um uns zu helfen, dass du auf unsere Gebete los bist und dass du dort uns zu Hilfe kommst, wo wir anstehen. Herr, wir wollen immer wieder bei dir abholen, was wir brauchen, für unseren Alltag so zu leben, dass du geehrt wirst, dass du gesehen wirst in uns. Herr, dass noch viele Menschen zu dir kommen. Ich bitte dich, dass wir unser Leben, Herr, können so leben, dass wir einen Unterschied machen, dass wir Zeit auskaufen, jetzt, wo wir drin leben. Herr, dass wir einfach uns aus unserem Leben das Beste rausholen für dich. Danke, Jesus, dass du es so gut mit uns meinst, dass du an uns an nichts mangeln lässt. Danke, Herr, dass du uns hilfst, dass wir besser über andere reden können, dass wir ermutiger sind, dass die Einheit gestärkt wird. Herr, dass du dich noch wohler fühlst unter uns, dass du einfach kannst wirken. Jesus, hilf uns, dass wir nichts machen, dass der Heilige Geist in uns traurig wird. Herr, ich will das immer wieder ernst nehmen. Ich möchte dich erfreuen und nicht betrüben. Und ich danke dir, Herr, dass ich das nicht aus meinen eigenen Kräften muss, sondern weil du in mir lebst, weil du mir hilfst. Hilf mir, dir rumzugeben, dich anzulassen und nicht selber zu wursteln. Ich danke dir, Jesus, für all das Gute, was du in dieser Woche für uns bereit hast. Wir holen es ab, wir nehmen das Land ein. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.